Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich freue mich, dass Sie uns zugeschaltet sind, liebe Hörner und Hörer. Ich habe neulich einen Film gesehen, in dem zwei Jugendliche sich auf die Suche nach dem Sinn des Lebens gemacht haben. Und da sind sie zu verschiedenen Leuten gereist und eine Gruppe waren Behinderte, eine Gruppe von behinderten Kindern. Und sie waren ganz überrascht, wie glücklich diese behinderten Kinder für sie waren. Und die Aussage, die sie dann getroffen haben, die beiden Jugendlichen, war, dass sie gesagt haben, es war eigentlich weniger, dass wir ihnen was gegeben haben, sondern mehr, dass wir von den behinderten Kindern etwas bekommen haben. Also die hatten etwas, was die Jugendlichen nicht hatten, und davon haben sie sehr viel aus dieser Begegnung mitgenommen. Das war für mich sehr eindringlich. Und so komme ich zum heutigen Thema, das heißt unbehindert leben und Glauben teilen. Unbehindert im Sinne von behindert, unbehindert, da werden wir ein bisschen drüber sprechen. Und zwar habe ich zwei Gesprächsgäste, das ist Margarita Appelhans und Diakon Norbert Koch. Guten Morgen, Sie beide.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ja, ich darf Sie kurz vorstellen. Margarita Appelhans ist selbst erblindet mit 5 Jahren und seither ist Margarita Appelhans blind. Sie ist dann auch in Blindenschulen gegangen, Sehbehindertenschulen. Sie hat Sonderpädagogik studiert, hat dann Rechtswissenschaften studiert. Und 1986 war der erste Kontakt zum Deutschen Katholischen Blindenwerk, wo sie dann auch mehrere Jahre tätig war. Sie hat 1991 bis 1993 die Blindenbibliothek der Schweizerischen Caritas-Aktion der Blinden neu organisiert und geleitet. Sie hat verschiedene Ausbildungen gemacht im psychologischen Bereich. Sie ist zusätzliches Vorstandsmitglied des Deutschen Katholischen Blindenwerks, seit 1994, also schon auch eine geraume Zeit sind Sie dort im Vorstand tätig.
Ja, ja.
Sie haben dann Seelsorge gemacht in einem alten Pflegeheim. Sie waren 2002 dann vollzeitig tätig für das Deutsche Katholische Blindenwerk und seit 2005 sind Sie Referentin in der Seelsorge für Menschen mit Behinderung im Bistum Hildesheim. Also eine ganz große Vorstellung, die ich hier schon mache, die mir aber wichtig ist, um mal zu zeigen, welchen Weg Sie gegangen sind auf Ihrem Weg eben der eigenen Erfahrung einer Erblindung und wie Sie heute Menschen helfen.
Ja, wobei Sie die zusätzlichen Ausbildungen erwähnt haben und das, was ich letztendlich geworden bin, beruflich Gemeindereferentin, ausgelassen haben.
Okay, das ist mir irgendwie durchgerutscht.
Meine Grundlage, mit der ich die Seelsorge betreibe.
Okay, also Gemeindereferentin ganz wichtig und auf dieser Basis sind Sie heute auch im Bistum Hildesheim tätig.
So ist es.
Und Sie haben sich da aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Sie sind natürlich auch für Blinde und Sehbehinderte zuständig.
Ja.
Ja. Und die zweite Person, die mit uns im Gespräch ist heute Morgen, ist Ihr Chef. Das ist Diakon Norbert Koch. Er ist in Hildesheim geboren, also Sie sind quasi auch der Region Hildesheim immer treu geblieben.
Eingeborener.
Ja. Sie haben Erziehungswissenschaften studiert und später in einem Fernstudium auch noch katholische Theologie. Sie wurden 1995 zum ständigen Diakon geweiht und sind seit 2005 bischöflicher Beauftragter in der Seelsorge für die Menschen mit Behinderungen im Bistum Hildesheim. Also Sie sind dort der leitende Mensch, der tätig ist für die Pastoral, mit Behinderten auch konkret. Und Sie sind aber nebenberuflich auch noch tätig oder nebenamtlich tätig als Diakon in einer Pfarrei in Hildesheim.
Genau.
Wie geht das so zusammen, so eine Tätigkeit in einer Bildungseinrichtung und dann in der Pfarrei? Geht das?
Ja, weil ein Punkt ist für mich ganz wichtig, das klang eben an bei der Vorstellung von Frau Appelhans. Wir sind beide Seelsorger, Gemeindereferentin, Diakon. Und in der Betitelung, die ja sehr schwierig ist, macht sich ja deutlich, dass der Bischof einen Seelsorger dafür leitend eingesetzt hat, für diese Frage von Menschen mit Behinderung. Und dann ist das natürlich für einen Amtsträger, für einen Priester, für einen Diakon entscheidend wichtig, auch in der Gemeinde seine Erdung zu haben, seine Gründung zu haben, wenn er darüber nachdenkt, wie Menschen mit Behinderung, um am Thema zu bleiben, auch integriert werden können. Und das geht gut, weil ich das als Seelsorger, der 24 Stunden im Dienst ist, aber eben nicht 24 Stunden arbeiten muss, ganz gut auf die Reihe kriege in der Akzeptanz hier zwischen der Arbeit hier und der Gemeinde dort. In Zahlen macht das ungefähr 80% hier und 20% in der Gemeinde aus.
Okay. Und bei Frau Appelhans ist es dann, also Sie sind Gemeindereferentin, aber in der Bildungseinrichtung tätig. Wie ist es für Sie, diese?
Also ich bin mit 80% auch bei uns in der Arbeitsstelle tätig und mit 20% fürs Deutsche Katholische Blindenwerk.
Okay, also auch ein bisschen aufgeteilt.
Ja.
Unser Thema unbehindert leben und Glauben teilen. Kommen wir mal auf den ersten Begriff, unbehindert leben. Wie geht das, wenn man behindert ist? Wie kann man das verstehen, dieses Titelspiel, unbehindert leben? Können Sie da ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, da fange ich mal an, Frau Appelhans, ne? Okay. Da haben wir beide was sozusagen, als Betroffene, beide als Seelsorger. Denn mit dem Beispiel anzufangen, auch ich bin behindert. Auch ich sehe manchmal schlecht. Auch ich höre manchmal schlecht. Nicht nur, weil ich einen Hörschaden habe, sondern weil ich bestimmte Dinge nicht so wahrnehme, wie die Fähigkeiten mir gegeben sind, weil es Besetzungen gibt, eben Behinderungen gibt. Weil ich etwas gerade nicht so sehe, wie es mir entgegenkommt. Unbehindert leben heißt, auf die Fülle des Lebens so zu schauen, dass all das, was Handicaps, Begrenzungen nicht nur im körperlich-technischen Bereich ausmacht, möglich wird zu einer gemeinsamen Wahrnehmung und zu einem gemeinsamen Leben von Leben. Das meint unbehindert leben. Dass also im Fernziel eigentlich das unbehindert Leben wegfallen könnte, auch theologisch, aber da können wir nachher nochmal drüber reden.
Ich möchte noch ergänzen, Behinderung hat ja etwas mit Hindernissen zu tun. Hindernissen im alltäglichen Leben, Hindernissen im Umgang miteinander. Und Behinderung an sich entsteht eigentlich erst durch diese Hindernisse, die wir zwischen uns erleben. Und jeder behinderte Mensch, sogenannte behinderte Mensch, wird Erfahrungen haben, dass es einen Umgang miteinander gibt, bei dem er diese Behinderung vergessen kann, bei der er sich als unbehindert erlebt. Und von daher geht es darum anzustreben, dass man immer wieder Augenblicke schafft, Orte schafft, wo diese Hindernisse wegfallen.
Können wir da schon mal ein Beispiel nennen? Was könnte so ein Ort sein, wo man sich als unbehindert erlebt?
Dem Umgang miteinander selbstverständlich wird, indem die Bedürfnisse des jeweils anderen so selbstverständlich geklärt sind, dass es nicht mehr thematisiert werden muss und deshalb auch nicht spürbar ist.
Ja, und das macht genau, mich auch noch gleich nochmal einzuklinken, den Punkt aus. Eigentlich ist es schon wieder diese Grundidee des unbehindert Leben, wenn ich eigene Orte schaffen muss, obwohl die Wirklichkeit ja noch so ist. Aber es müssen Orte sein, wo, wie Frau Appelhans, wie ich finde, sehr wichtig und deutlich sagt, Orte sind, wo das eigentlich gar keine Rolle mehr spielt und wo die Fülle des Lebens in der Bandbreite von verschiedensten Begrenzungen und Hindernissen auf der Seite derer, die wir als behindert bezeichnen, aber auch auf der Seite, die wir als nicht behindert bezeichnen, dass es dort ganz normal ist, dass es diese Räume gibt, wo diese Menschen, ohne im Kern diese Frage zu stellen, was behindert dich, was behindert mich, miteinander Leben teilen können.
Also wenn ich bei einer Veranstaltung dafür sorge, dass jeder das an Materialien hat, was er braucht, in der Form, in der er es braucht, habe ich schon mal ein wichtiges Hindernis weggeschaffen. Wenn ich dann noch dafür sorge, dass jeder sogenannte behinderte Mensch die Unterstützung, konkrete Unterstützung bei Mobilität oder wie auch immer bekommt, die er braucht, und das miteinander so eingespielt ist, dass man das auch nicht mehr diskutieren muss oder groß anfragen muss, dann sind diese Hindernisse weggeschafft.
Sie sagen, miteinander eingespielt, das heißt für mich auch, dass man sich ja gut kennen muss. Also eine Situation, wo man untereinander so eigentlich einen klaren Nenner hat, dass es ganz natürlich ablaufen kann.
Im besten Fall kennt man sich und wenn nicht, dann gehört es zum natürlichen Umgang zu fragen. Auch wenn ich mit jemandem zusammen bin, den ich gut kenne, als sehendes Paar meinetwegen, kann ich ja nicht davon ausgehen, dass ich jeweils weiß, was der andere nun gerade an konkreten Bedürfnissen hat. Und dann ist es wichtig, eine gute Kultur miteinander zu entwickeln, offen Fragen zu stellen, ohne dem anderen gleich nahegetreten zu sein oder so. Und so gilt das mit dem Umgang untereinander bei Veranstaltungen von Behinderten und Nichtbehinderten.
Nehmen wir mal eine Situation, oft ist ja ein Behinderter auch betreut von einer zuständigen Person, gelingt es dort auch, dass man sich so miteinander verhält, so einander einspielt, dieses Miteinander einspielen, das Sie angesprochen haben, dass man dann gar nicht mehr so über die Behinderung nachdenkt. Oder ist, wenn...
Genau, wenn, das meine ich. Ja? Genau das meine ich. Wo es dann auch nicht um Betreuung geht, sondern vielleicht um Begleitung, um es etwas positiver zu formulieren, oder im besten Fall einfach miteinander unterwegs ist, als Freunde, als Bekannte, wie auch immer. Und dann ist das untereinander nicht mehr Thema.
Das hängt vermutlich auch von dem Grad der Behinderung ab, oder?
Ja, ich könnte ein Beispiel ergänzen, fällt mir gerade ein, aus dem Bereich der taubblinden, mehrfach behinderten Menschen, wo ich stärker tätig bin. Das ist genau dieses Prinzip, was ich da nochmal unterstützen würde. Mir fällt gerade ein Gesicht ein, wenn ich im Grunde nur alle 4 Wochen in ein Heim komme, wo die Menschen leben. Miteinander bekannt sein heißt dann, dass der eine mich erkennt, er hört nicht, er sieht nicht, aber er fühlt, er tastet, er erkennt mich an meinem Bart, an meinem Pfeifengeruch, weil ich vorher noch ein Pfeifchen geraucht habe, weil ich weiß, das kennt er, und er erkennt mich an meiner Brille. Und so ist es ein sich kennen, dass er nach einem Betasten, nach einem Schnuppern, nach einem Riechen dann mich erkennt. Das macht er guttural deutlich mit letzten Worten oder letzten Resten von Lauten.
Das bedeutet, Sie haben ihn ein paar Wochen nicht gesehen, aber dann dieser Moment des Erkennens.
Und dann ist die Beziehung da.
Ist die Beziehung da.
Und dann gehen wir miteinander einen Weg eines kleinen Gottesdienstes, oder wenn wir größere Gottesdienste feiern, dann ist er mit dabei und weiß, ja, der ist da.
Und das geht also unabhängig von dem Grad der Behinderung. Das kann also, auch wenn jemand sehr schwer behindert ist, ist es trotzdem möglich, da Beziehung aufzubauen.
Also würde ich aus meiner Erfahrung sagen, wenn es um dieses Persönliche geht, Beziehung knüpfen, ohne gleich im Vordergrund zu sehen, was ist die Behinderung, ist das möglich? Natürlich muss ich als anders sehender, anders fühlender Mensch erstmal gucken, wie ist die körperliche Behinderung da, aber dann damit umgehen, und dann gibt es Wege, Beziehung zu knüpfen, die miteinander Leben teilen und auch später Glauben teilen möglich machen. Ich denke, das wird Frau Ablanz auch bestätigen.
Es gibt ganz einfache Techniken, die man sicherlich generell übertragen kann. Als Herr Koch und ich hier in dieses Studio in Hildesheim, in dem wir jetzt sitzen, gekommen sind, hat er mir zum Beispiel den Stuhl, auf dem ich jetzt sitze, angezeigt, indem er meine Hand auf die Rückenlehne gelegt hat, und dann wusste ich, wo mein Platz ist, ohne dass wir darüber gesprochen haben. Und so gibt es solche Techniken, die man im Umgang miteinander lernen kann und weiß, wenn ich das einmal verstanden habe, das kann ich übertragen auf jeden Kontakt mit einem blinden Menschen. Und dann gibt es eine ganze Reihe an individuellen Dingen, die man im gemeinsamen Umgang miteinander lernt.
Das heißt, das Lernen ist ganz wichtig. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die mit Behinderten zusammenleben oder zusammenkommen, die nicht geschult sind. Also Sie sind ja geschulte Leute, Sie kennen sich ja da gut aus, Sie haben auch Ausbildungen gemacht in diesem Bereich. Aber ich denke mal an Angehörige, die dort davon betroffen sind, oder auch Menschen in der Pfarrgemeinde, die ja nicht so sehr geschult sind. Kann man das lernen? Braucht man eine bestimmte Ausbildung? Wie geht das?
Um Himmels Willen, ganz bestimmt nicht, sondern Offenheit, menschliche Bereitschaft, darauf zuzugehen, sich in die Situation hineinzubegeben und den anderen Menschen als Menschen anzusprechen, ebenbürtig zu empfinden und zu sagen, was kann ich in dieser Situation tun, damit wir selbstverständlich miteinander umgehen können.
Ich würde auch noch mal einen kleinen theologischen Akzent dazu setzen, weil das genau meine Denke ist. Wir brauchen eine Herzensbildung, und die ist Voraussetzung. Nicht so sehr die Technik, die folgt. Und da fällt mir immer das Bild zum Beispiel auch rein, wir brauchen eine Christusbildung. Da heißt, wenn Sie das Bild vom Leib und vielen Gliedern sehen, von der Unterschiedlichkeit dieser vielen Glieder am Leib, dieses Paulusbild. Und das ist eine Sache, die wir als Christen oder auch als humane Menschen generell einander zuwenden und bringen sollten. Dieses Aufeinander merken, aufeinander herzlich hören, sich öffnen und dann zu schauen, was kann ich tun, um Beziehung erfolgreich zu machen, und was kann ich dafür geben und was muss ich tun, damit der andere sich dazu einbringen kann, egal welche Form von Behinderung der hat.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Diakon Norbert Koch und Margareta Appelhans von der vom Bistum Hildesheim. Sie sind dort in der Behindertenseelsorge tätig. Und Herr Koch, Sie haben gerade angesprochen, dieses Thema Theologie. Das ist ja schon wichtig, auch wenn man da miteinander umgeht. Da gibt es ja bestimmte Bilder, die auch sicher bei einigen Menschen mitschwingen. Sprechen wir einfach mal kurz drüber. Schöpfungsplan Gottes, er hat den Menschen gemacht. Der Mensch, er hat gesehen, es war gut. Wie passt da Behinderung in dieses Schöpfungsbild hinein?
Kleine Vorbemerkung, Theologie ist ja Grundlage für Glauben. Das ist mir nochmal wichtig. Und auch für Seelsorge. Das ist genau die Frage, an der ich immer ein bisschen kribbelig werde, weil wir von uns aus her mit dieser Frage das versuchen zu unterstellen, Gott hat es so gemeint, wie wir es glauben, denken zu müssen. Umgekehrt wird für uns ein Schuh draus, der da heißt, Schöpfungsplan ist die Fülle des Lebens. Und wir, das habe ich mal einer Journalistin auch in einem Heim gesagt, wir nicht daran glauben können, dass es da Grenzen oder irgendwelche Grenzüberschreitungen gibt, die wir definieren können. Um es nicht so kompliziert zu machen, die Seite heißt dann, Gott hat alles so geschaffen, wie es ist. Jeder Mensch ist in der Art, in dem Wesen, in der Begrenzung, die wir alle in irgendeiner Form haben, ist er Geschenk, unverfügbares Geschenk Gottes. Das ist eine ganz wichtige Nullebene, eine ganz wichtige Basis, die mich damit anders umgehen lässt, als nach Grenzen und Überschreiten von Grenzen zu fragen. Da sind wir schnell auch bei den Fragen eben, die ja heute, denke ich, nicht diskutiert werden sollen, aber draußen in der Gesellschaft ganz wichtig diskutiert werden. Wann hört lebenswertes Leben auf? Wann fängt das an? Also da ist eine ganz schwierige Kiste und der möchte ich begegnen mit dieser Grundaussage. Jeder Mensch ist unverfügbares Geschenk Gottes, so wie er uns an die Seite in das Leben gestellt ist.
Genau, da würden wir natürlich noch ein ganz anderes Thema anreißen, aufmachen, aber bleiben wir natürlich bei unserem
Thema. Ich denke, die Grundrichtung ist damit auch schon klar.
Thema. Also man versucht natürlich aus diesem Bild heraus auch möglichst normal, sage ich mal in Anführungszeichen, miteinander umzugehen, auf natürlichem Wege, denn es ist in der Fülle des Schöpfungsplanes Gottes enthalten, dass alle Menschen wertvoll sind und dass man gut miteinander umgeht. Es gibt aber in der Seelsorge doch eine Unterscheidung zwischen der normalen Gemeindeseelsorge und dann auch einer besonderen Behindertenseelsorge. Ist es schon wichtig, dass es da nochmal eine eigene Seelsorge gibt?
Also ich denke, da würde ich Frau Applanz gerne gleich nochmal einladen. Erlauben Sie mir noch einen Satz zu diesem Schöpfungsgedanken, der das nochmal griffig macht. Also bei dem Wort der Bischöfe ist mir ein Wort aufgefallen, das von 2000, muss ich selber schnell nachschauen, 2003 ist, dass vor diesem Gedanken des Geschenkes Gottes jeder in Häkchen behindert, und das hat mit dem unbehindert Leben und Glauben zu tun, wie ich darauf zugehe, eben auch in verschiedenen Formen der Seelsorge, dass die Behinderten, wenn ich sie so in Anführungsstrichen bezeichne, besondere Autoritäten für gelingendes Leben sind. Das hat mir schon zu denken gegeben, darüber nachzudenken, wie gehe ich mit Begrenzung und Behinderung um. Und das Zweite ist, damit so umzugehen, dass wir in verschiedenen Formen, zum Beispiel in dieser speziellen Form, wie wir besondere Seelsorge machen, wo ich denke, Frau Applanz auch gut nochmal erzählen kann, aber auch mit den Gemeinden zu arbeiten, dass so integrative Seelsorge geschieht.
Sie haben gefragt, ob es dieses Nebeneinander geben muss. Ich denke, es ist einfach realistisch, dass es die gibt, weil wir das, was wir als Ziel formuliert haben, etwas ist, was eben nicht, was Ziel ist und nicht Realität ist. Die Realität ist, dass Menschen, die von einer Behinderung betroffen werden, wann auch immer im Laufe ihres Lebens, erst einmal ins Aus geraten. Sie und ihre Angehörige gleich mit. Und es geht darum, dass es jemanden geben muss, der Mut macht, der Anregungen gibt, dass es auch wieder ein Miteinander geben kann. Die überwiegende Zahl der, wenn wir jetzt mal das darauf begrenzen, der blinden Menschen sind altersblinde Menschen. Zwei Drittel der Blinden sind im Alter erst sehbehindert geworden, dann blind geworden. Sie stehen in einer völlig anderen Lebenssituation als bisher. Ihre Familien, ihre Freunde mit, sofern sie zu ihren jetzt blinden Angehörigen stehen. Und deshalb muss es Menschen geben, die zeigen können, bleibt in den Gemeinschaften und diesen Gemeinschaften, zum Beispiel eben Pfarrgemeinden, Anregungen geben können, geht auf diese Menschen zu, lasst sie nicht im Aus, sondern sie gehören weiter zu euch, behaltet sie im Blick. Wenn das funktionieren würde, bräuchte es uns nicht zu geben.
Aber es gibt sie und das ist gut so. Können wir vielleicht mal auch auf den zweiten Aspekt unseres Themas kommen? Es geht ja um unbehindert Leben und Glauben teilen. Vielleicht können wir da mal ansetzen, wie oder welchen Trost und welche Kraft beziehen Behinderte aus dem Glauben? Wie kann man sich das vorstellen? Sie sind ja in der Seelsorge mit Behinderten tätig. Wie geschieht es bei Behinderten, dass sie aus dem Glauben Kraft schöpfen?
Nicht anders als bei jedem Gläubigen. Völlig identisch mit allen Fragen, allen Facetten, die man bei allen Gläubigen findet. Mit der zusätzlichen Frage der Behinderung sicherlich. Und ich bin überzeugt, dass es kaum einen behinderten Menschen gibt, der nicht auch mal aufgrund der Erfahrungen, die er mit seiner Behinderung, mit diesen Hindernissen, von denen wir am Anfang gesprochen haben, Fragen stellt und ins Gespräch mit Gott kommt und mit ihm streitet und so weiter und so weiter. Und dann ist es wichtig, von diesem Warum, was sich dann ganz schnell aufdrängt, zu der Frage, wozu erlebe ich das jetzt, zu kommen. Damit komme ich weiter. Dann kann ich nach dem Sinn fragen, warum ich jetzt in dieser Situation stehe, darauf finde ich keine Antwort. Aber wozu ich das jetzt erlebe, das führt mich dazu, dass ich nach neuen Zielen suche.
Ich würde das mit einem praktischen Beispiel nochmal auch ergänzen wollen. Ich habe ja erzählt, ich bin sehr oft unterwegs mit mehrfach behinderten, taubblinden Menschen. Und da gehe ich auch davon aus, das würde ich genauso wie Frau Abland sagen, durch die unverfügbare Geschöpflichkeit des Menschen, egal wie behindert oder nicht, hat Christus zu jedem Menschen, Gott zu jedem Menschen seine unverbrüchliche Beziehung. Und meine Aufgabe ist es, ihm davon zu erzählen und ihm diesen Weg zu ermöglichen. Ich muss aber natürlich entdecken, wie das gehen kann. Es ist ein schönes Erlebnis. Ich erzähle euch mal so eine Anekdote. Wenn ich Kommunion spende in der Eucharistiefeier mit dem Pfarrer vor Ort zusammen, übrigens auch eine Form von Integration, dass der Ortspfarrer mit mir zusammen Eucharistie feiert mit den Menschen, da kommen 70, 80 Menschen, doch die Begleiterinnen und Begleiter, dass ich der Luise, die ist Anfang 70, den Kelch reiche und sie voller Freude und strahlenden Augen daraus trinkt und anschließend nicht Amen sagt, sondern wie Jugendliche heute die Faust ballt, sie runterzieht und so Ja sagt. Also so ganz tief innerlich Ja sagt zu dem, was dort zwischen ihr und Gott dort geschieht.
Also auf einer ganz persönlichen Ebene Reaktionen hervorruft, die bei uns, sage ich mal, normalos in Anführungszeichen, ja entweder etwas, das könnte ein spöttisches Lächeln oder ein freundliches Lächeln hervorrufen, es kann aber auch beeindrucken. Ich kenne einige Behinderte, die bei uns auch im Gottesdienst sind, da ist ein Down-Syndrom-Jugendlicher, wenn der hinsteht, er kann zwar nicht besonders gut singen, aber er hat so eine solche Inbrunst, wenn er da hinsteht und sich freut, das bewegt mich jedes Mal. Da immer kommt auch eine Gruppe von Jugendlichen, die auch etwas geistig behindert sind, die schütten ihr Herz aus und die freuen sich und sind so fröhlich dabei, wenn man Gott lobt und dankt und wollen auch gerne auch beten oder einen Zettel von nach vorne reichen. All diese Dinge, die sich jemand, der halt ganz normal dabei ist, irgendwie ja vielleicht gar nicht traut oder ja vielleicht auch nicht so das wahrnimmt. Das ist schon eine Herausforderung für die anderen, kann aber auch eine Ermutigung oder ein Ansporn sein.
Ja, das kann so ein bisschen Aufgabe auch für uns sein, davon zu erzählen, solche Räume zu schaffen, haben wir vorhin davon gesprochen. Dieses Wozu ist genau das, der Behinderte lobt in seiner Form Gott. Nicht, dass er es technisch gut macht, das können wir auch nicht immer gut, sondern zu erkennen, dass er jetzt, wie ich bei dem Amen eben sagte, oder Sie mit dem Beispiel sagten, mit den Zetteln, oder dass er gern singt, der singt aus voller Brust, weil er spürt, dass es hier um Gottesdienst geht. Das zu fördern. Mhm.
Das, was Sie gesagt haben, als Ermutigung, sich selber auch zu trauen, zu fragen, geht es mir nicht eigentlich ähnlich, ich habe nur verlernt, es so auszudrücken, lässt mich daran denken, Herr Koch sprach eben davon, Es geht darum zu erkennen, dass wir alle Geschenk sind. Wir haben in der Arbeit im Programm des Deutschen Katholischen Blindenwerks jedes Jahr eine Begegnungswoche, die als Jugendwoche begonnen hat. Sie wird auch bis heute so durchgeführt. Dieses Jahr sind es 20 Jahre. Inzwischen gibt es auch eine Gruppe für Erwachsene mittleren Alters. Und wir haben letztes Jahr das Thema gehabt, du bist ein Geschenk Gottes. Da haben sich Blinde, Sehbehinderte und Sehende ganz persönlich gefragt, was macht diese Aussage, ich bin ein Geschenk Gottes, für mein Leben aus? Und das war absolut identisch. Jeder hatte die ganz konkrete Anfrage und jeder hat gemerkt, ob er nun behindert ist, offensichtlich behindert ist oder nicht, hat gemerkt, das ist keine leichte Aussage. Mich als Geschenk zu verstehen, das ist auch den Sehenden schwer gefallen.
Ja, dieses Thema Selbstannahme ist ja für jeden Menschen ein ganz großes Thema.
Das ist es.
Sich als Geschenk zu begreifen.
Das ist auch ein Thema von unbehindert Leben und Glauben teilen. Mhm. Das ist da nicht anders bei den Behinderten als bei jedem, ja, ich sag mal ein Häkchen normalen Gläubigen.
Genau.
Das sind Grundfragen, die das Leben durchziehen, egal in welcher Form ich sag mal ein Häkchen behindert bin.
Geschenkt zu sein, von Gott geliebt zu sein, das ist gerade im Raum des Glaubens absolut verbindend.
Glauben teilen, unbehindert leben. Wir haben jetzt erzählt, es geschieht in der persönlichen Begegnung zwischen den Menschen insgesamt oder auch im Gottesdienst kann sowas geschehen. Können Sie noch andere Formen nennen, wo Sie das erleben, dass man unbehindert leben kann und Glauben teilen kann?
Also mir fällt ganz spontan ein Beispiel ein. Ich erzähle mal gerne von dem einen Heim in der Nähe von Hameln. Wenn ich da reinkomme, das fängt schon bei der Tür an. Es geht ein anderer Spiritus, ein anderer Geist durch dieses Haus. Das braucht gar nicht immer den Gottesdienst. Dort leben Menschen zusammen, die dort arbeiten, aber die das nicht nur als Arbeit begreifen, sondern als Lebensbegleitung. Und von denen habe ich gelernt, welches Geschenk behinderte Menschen sind, wenn sie nach der Kommunion ein deutliches Ja sagen. Das also auch anzunehmen. Das ist so ein Lebensgeflecht in diesem Einrichtungsbereich geworden mit inzwischen 145, teilweise inzwischen Schwerstbehinderten, einem Arbeitsfeld von über 200 Menschen, die dort arbeiten, die aber dort in einem Miteinander auch des Geistes leben, jetzt gar nicht mal des katholischen oder christlichen, aber der ist da für mich spürbar, in einem Geistleben, der dieses unbehinderte Miteinander in all seinen Begrenzungen, aber auch zugleich seinen Möglichkeiten lebendig werden lässt.
Um aus dem Bereich der Blinden vielleicht noch Ähnliches zu ergänzen. Was wir versuchen bei unseren Regionaltreffen, das heißt, wir haben für das Bistum Hildesheim Orte gefunden, wo wir alle 3 Monate Treffen veranstalten für die Menschen, die dort in dieser Region zu Hause sind. Ganz konkrete Städte, ganz konkrete Gemeinden, in denen es dann einen Nachmittag gibt mit Gottesdienst, anschließendem Zusammensein, bei dem es dann auch immer einen thematischen Schwerpunkt gibt. Und bei diesen thematischen Schwerpunkten schauen wir danach, dass es Themen sind, die in der Kirche gerade aktuell sind. Also haben wir jetzt zum Beispiel in dieser Fastenzeit das aktuelle Hungertuch von Miserior thematisiert. Wir haben geschaut, dass die Blinden und Sehbehinderten, die dieses Tuch, das in vielen Gemeinden ausgehängt war, beschrieben bekommen haben. Sie konnten es nicht selber sehen, aber sie haben eine Beschreibung bekommen, damit sie sich vorstellen können, was das sehende Gemeindemitglied sowieso mitbekommt. Andere Versuch, Informationen weiterzugeben, ist unser Hörmagazin, das wir jeden Monat herausgeben und als Kassette bzw. als CD für alle 3 norddeutschen Bistümer herausgeben, indem wir die 3 Kirchenzeitungen von Osnabrück, Hamburg und Hildesheim auswerten und so versuchen, diese Informationslücke zu schließen.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Diakon Norbert Koch und mit Margareta Appelhans vom Bistum Hildesheim. Sie sind dort tätig in der Behindertenseelsorge Und wir haben eine erste Hörerin, die Frau Graf aus Altbach. Grüß Gott, Frau Graf.
Ja, grüß Gott, Frau Appelhans, ich freue mich ganz besonders, Sie zu hören.
Ja, ich Sie auch.
Wir kennen uns doch.
Ja, natürlich.
Wir haben uns in Landschlag kennengelernt, in der Bibliothek.
Genau.
Und dann in der Vorstandssitzung auch. Ich kann das nur bestätigen, was Sie gesagt haben, Sie und der Herr Diakon. Ich möchte noch mal auf die Herzensbildung auch ein bisschen zurückkommen. Ich bin ja auch keine Theologin und mein Mann auch nicht. Das ist ein einfacher Arbeiter. Und er hat mir in den, also 30 Jahre sind wir jetzt beieinander und da brauchte ich keine Schulung mit ihm machen, was er alles tun soll. Ich habe also das richtig gemerkt, dass er das kann, dass er sich da, also das ging einfach ineinander. Und ich selber bin ja jetzt schon 30 Jahre im katholischen Blindenwerk drin, also Baden-Württemberg ja. Und nächstes Jahr werden es 25 Jahre, dass ich die Regionalgruppe Stuttgart leite. Und jetzt möchte ich mal, also es ist so, dass mich das immer wieder aufbaut. Ich habe ja meistens alte Leute, ein paar jüngere sind ein Mehrfachbehinderter, der ist also blind und geistig behindert, hat aber eine einseitige Begabung, kann Gedichte, und zwar, die können noch so lang sein. Und auch so lustige Sachen wie der Münchner im Himmel und so, kann der das auswendig. Und der füllt uns manchen Abend, und das ist ganz selbstverständlich, der kann so sich ausleben, wie er ist, und er wird bei uns in der Gruppe angenommen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich trifft, dass jeder so angenommen wird in der Gruppe, wie er kann, wie er ist, mit seinen Grenzen, mit seinem Können. Und ich sage immer, wir sind so gut wie unser sehendes Umfeld. Das sage ich jetzt auch mal. Denn die Grenzen sind da, die bekommen wir immer wieder zu spüren. Aber wenn man sich selber annimmt, mit seinen Grenzen, ich weiß, dass ich mich nicht orientieren kann, das ist eine ganz große Schwäche, aber ich weiß, dass mein Mann da ist und dass es also Möglichkeiten gibt, das irgendwo ein bisschen auszubügeln. Ich möchte nur Mut machen und auch in den Gemeinden mit Sehenden zusammen mitzuwirken. Das mache ich nämlich jetzt auch mittlerweile 30 Jahre lang. Ja, dann lege ich auf, dass die Nächsten durchkommen. Frau Appelhans, vielleicht trifft man sich mal wieder irgendwo.
Ja, wer weiß, in Landschlacht oder woanders.
Und also ich finde es ganz toll jetzt. Ja, also viel Segen für Ihre Arbeit.
Frau danke Graf. Für Ihre auch.
Vielen Dank, danke. Frau Graf, und alles Gute nach Altbach. Vielen Dank für den Anruf. Ja, Frau Appelhans, vielleicht möchten Sie gleich...
Ja, das Beispiel von Frau Graf zeigt ja nur das, was ich versucht habe zu erklären. Es gilt für jede Gemeinschaft, es ist absolut überzogen, wenn ein Mensch glaubt, dass er unabhängig, selbstständig, autonom wäre, die anderen nicht bräuchte. Das gilt für jede Existenz, das Angewiesensein auf andere. Es ist nur bei einigen Menschen augenfälliger als bei anderen. Und in einer Gemeinschaft geht es darum zu erkennen, wo die Begabungen, und sei es eben Texte auswendig zu können, Musik zu spielen, gut zu singen, wie auch immer, zu organisieren, das tut jeder Gemeinschaft gut, diese Begabung ausfindig zu machen und zu schauen, wer kann welche Aufgaben, welche Rolle in einer Gruppe übernehmen. Und das gilt auch hier. Und der zweite Gedanke, der mir noch wichtig ist, den Frau Graf genannt hat, mit diesen Grenzen leben zu lernen, aber zu wissen, es gibt Menschen, die mich unterstützen, wenn ich mich darauf verlassen kann. Wenn ich erlebe, mit den Grenzen, die ich habe, kann ich trotzdem wichtige Aufgaben wie die Leitung einer Regionalgruppe übernehmen. Dann funktioniert es auch immer besser mit der Annahme dieser Grenzen.
Für mich ist der Beitrag von Frau Graf auch noch ein kurzer Gedanke von mir aus. Ein gutes Beispiel dafür, was wir vorhin nicht ganz abschließend beantworten konnten. Es gibt den Bereich der besonderen Räume, wo diese Menschen sich treffen, wo sie, wie Frau Aplanz eben auch so geschildert hat, Stärkung erhalten, um selbst aktiv zu werden, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist der besondere Ort, wo wir als Behindertenseelsorge sicherlich Möglichkeiten schaffen müssen, aber immer mit dem Ziel dieser Integration oder wie wir heute sagen auch Inklusion, dass dieses Denken, du bist so und du bist so grundsätzlich ja beiseite geschoben werden kann. Das meint unbehindert leben und glauben.
Ja, diese Orte zur Erläuterung des Gesprächs von Frau Graf eben, sie sprach von Landschlacht. In Landschlacht am Bodensee, am Schweizer Ufer, ist das Internationale Blindenzentrum eine Einrichtung, die das Deutsche Katholische Blindenwerk gemeinsam mit der Schweizerischen Organisation für katholische Selbsthilfe hat, die Caritas Aktion der Blinden. Und das ist auch so ein Ort, an dem sich alle wohlfühlen. Die blinden Sehbehinderten sind mit diesem Haus vertraut. Die Sehenden fühlen sich als Gast angenommen und wohl. Und das ist ein Veranstaltungsort, an dem viele unserer Veranstaltungen stattfinden. Deshalb sind wir uns dort auch begegnet.
Der nächste Hörer in unserer Sendung ist Herr Paukovic aus München.
Grüß Gott,
Herr
Paukovic. Guck an. Lauter Bekannte. Grüß Gott.
Ja, das ist wohl wahr.
Ja, ich bin vor einer Woche am Ostermontag aus Landschlacht zurückgekommen, um daran anzuknüpfen. Unser Slogan in diesen Kar- und Ostertagen dort, die wir erlebt haben, war auch so immer wieder, ja, also in diesem Haus kann man ganz entspannt blind sein. Da gibt es nur, um ein paar Beispiele zu nennen, da ist es selbstverständlich, dass in der Cafeteria unten am Getränkeautomaten alles auch in Brailleschrift für die blinden Gäste beschriftet ist. Da ist es oft so, dass Blinde Sehenden helfen, diesen Automaten zu bedienen. Da ist es so, dass an der Orgel die Register in Brailleschrift für die Blinden beschriftet sind und so weiter. Das ist also, hier geschieht wirklich Inklusion, denn da muss man das gar nicht mehr zum Thema machen, wer jetzt sieht und wie viel sieht und so weiter. Es ist eine Selbstverständlichkeit. Und die internationalen Jugendwochen wurden vorher angesprochen. Dieses Jahr wird sie in Südtirol stattfinden. Heute haben wir, und das passt, denke ich, auch ganz gut zu unbehindert Leben und Glauben teilen. Heute haben wir einen richtigen Stamm von Teilnehmenden bei diesen Jugendwochen, die von den katholischen Blinden- und Sehbehindertenvereinigungen im deutschen Sprachraum organisiert werden, die ganz normal sehend sind und die einfach jedes Jahr wieder mitfahren. Da müssen wir uns gar nicht mehr Gedanken machen, ja, wo nehmen wir jetzt unsere sehenden Begleitpersonen her, sondern diese Menschen kommen, fühlen sich jetzt nicht in erster Linie als Betreuerinnen und Betreuer, wo dann die Blinden und Sehbehinderten so ihr Programm machen und wenn man die Sehenden braucht, wird man sie schon dazu holen, sondern sie sind einfach als Teilnehmende ganz normal mit dabei und da muss vieles auch gar nicht mehr erklärt werden. Selbstverständlich, wenn wir dann Ausflüge machen, den Ganztagesausflug irgendwo in für einen blinden Menschen unbekanntes Gelände, da muss man dann schon darauf achten, dass es genügend sehende Personen gibt, die also dann wirklich ganz konkret Führungsaufgaben übernehmen, also die blinden Menschen dort führen, diesem unbekannten Terrain, aber ansonsten ist das einfach nicht mehr Thema, dass man davon Betreuern sprechen würde. Und ein ganz anderes Beispiel zum Schluss, denn es ist wirklich immer individuell, was braucht jemand? Hier bei uns in der Pfarrgemeinde sind meine Frau und ich, wir sind beide blind und beide von Geburt an blind. Ja, inzwischen doch recht bekannt, dass wir mit so kleinen Computerhilfsmitteln da immer unser Gotteslob, unser Gebet und Gesangbuch mit dabei haben und dass wir die Lieder, die angezeigt werden vom Organisten, besonders schnell dann natürlich finden, wenn wir das rechtzeitig auch gesagt bekommen, was singen wir als nächstes. Und ganz egal mittlerweile, in welche Kirchenbank wir uns setzen, das wissen die Menschen einfach, die regelmäßig hier in die Kirche kommen und sagen uns rechtzeitig, welche Liednummer als nächstes dran ist. Das war am Anfang so, dass wir eben auf die Gemeindemitglieder zugegangen sind, sie darum gebeten haben und ja, das ist mittlerweile selbstverständlich. Also das ist auf den unterschiedlichsten Ebenen kann es gelingen, soweit die Menschen mit einer Behinderung das selbst können. Da gibt es ja auch große Unterschiede. Es ist sicher auch wichtig, dass eben wir, sage ich an der Stelle, auf ja auch uns melden, sagen, dass dieses Bedürfnis haben wir und dann bedarf es ganz sicher nicht einer Schulungsmaßnahme, obwohl sowas manchmal auch hilft, im Falle der Blindheit zum Beispiel, dass dann ja mal Menschen gezeigt bekommen, was es für Blindenhilfsmittel und so weiter gibt, aber in erster Linie braucht es von beiden Seiten das schon sprichwörtliche hörende Herz.
Herr Paukovic, ganz herzlichen Dank und alles Gute nach München, war ein wunderbares Beispiel, was Sie gegeben haben, auch aus Ihrer Arbeit und aus Ihrer eigenen Situation. Ganz herzlichen Dank.
Bitte, bitte, Herrn.
Ja, da wollte ich jetzt nochmal nachfragen. Herr Paukowitsch hat das Thema Inklusion nochmal angesprochen. Wir erleben jetzt oder wir hören, wie das funktionieren kann in der Seelsorge auch konkret. Meine Frage auch, nehmen Sie es wahr, dass es in der Gesellschaft allgemein auch so gelingt, dass Behinderte mehr und mehr ihren Platz haben und dass es ganz entspannt zugehen kann, wie er gesagt hat, man kann ganz entspannt blind sein?
Es gibt solche Orte und es gibt solche Gelegenheiten. Tendenziell muss ich aber leider sagen, und ich glaube, mit dieser Meinung stehe ich nicht alleine da, sondern es ist in den Medien, spiegelt es sich auch, ist die Tendenz so, dass es viele Entwicklungen gibt, die es Behinderten eher wieder schwerer machen, dass Räume, die schon selbstverständlich geworden sind, wieder schwieriger werden.
Und das ist doch ein ganz wichtiger Punkt, den ich gleich so aufnehmen würde. Das ist auch ein Teil unserer Arbeit oder unser beider Arbeitsverständnis, dass wir als Kirche nochmal auch von der Ethik her, von unserem Glauben her, von unserer Ideologie her, da auch nochmal die sind, die diakonisch, prophetisch den Finger heben. Wir mischen uns da also auch ein in solche Prozesse. Wir wenden uns an die Stadtwerke Hildesheim, um zu sagen, kümmert euch endlich mal darum, dass zum Beispiel Nichtsehende hören, an welcher Station sie sind. Das sind also auch Elemente, für die wir mitverantwortlich sind. Das ist ein Teil unserer Arbeit. Es darf also immer noch dieses Engagements, weil die Grundhaltung, dass Menschen unbehindert auf die Welt gekommen sind, so wie sie sind, und wir miteinander leben wollen und sollen, eben nicht die Grundhaltung von moderner Leistungsgesellschaft ist.
Ja, das gilt fürs Arbeitsleben, dass Behinderte es immer schwieriger haben, ihre Arbeitsplätze zu behalten oder neu ins Arbeitsleben einzusteigen. Es gilt für den Straßenverkehr und für viele andere Beispiele, wo es eine wichtige Aufgabe ist, daran zu erinnern, dass behinderte Menschen es nicht wieder schwerer haben als schon gehabt.
Also ich glaube schon, dass wir in der Phase der Ausgrenzung auch durch unsere Geschichte weiter sind als andere Länder. Wobei, wenn man in den Norden guckt, sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für behinderte Menschen, ich sage es immer noch mit so einem Häkchen, sind da schon nochmal anders. Die sind inkludierter im Denken der Verkehrsplaner und anderer Menschen. Das ist hier noch mehr auf der Ebene der Integration, die noch sehr verkopft abgehandelt wird. Kurzes Beispiel, uns ist es gelungen, dass wir in der Renovierung unseres Domes, die nach inzwischen 40, 45 Jahren ansteht, die Frage von Inklusion, inkludierter Behinderung mit hineinkriegen, dass wir jetzt Architekten haben, die das einfach mitdenken, wie, und da bin ich bei dem, was Frau Ablanz vorhin sagte, oder was Herr Paukowitsch auch sagte, dass wir einfach Orte schaffen, wo es Freude macht, nicht sehen zu können, oder wo einfach gespürt wird, die das tun, denken einfach von vornherein mit daran, wie kann das für mich zu einem Ort des Glaubens, des Gottesdienstes, aber auch der Kultur werden, ein solches Dombauwerk wie der Hildesheimer Dom als Weltkulturerbe.
Herr Paukowitsch sprach noch etwas anderes an, was ich unbedingt aufgreifen möchte, nämlich die Rolle der Blindenschrift. Er sprach davon, die Lieder per Minicomputer im Gottesdienst zur Verfügung zu haben. So gibt es unendlich viele Beispiele, die man bringen könnte, die eine wichtige Funktion der Blindenschrift zeigen können. Wir sind in diesem Jahr in einem ganz besonderen Jahr der Blindenschrift, nämlich beim 200. Geburtstag seines Erfinders Louis Braille. Und die Blindenschrift macht möglich, sofern ich als Blinder sie gelernt habe, was für Späterblindete oft ein Problem ist, dass ich mich zum Beispiel auch als Lektor im Gottesdienst einbringen kann. Dass ich zeigen kann, auch wenn ich nicht sehe, kann ich Rollen übernehmen im Gottesdienst in der Gemeinde.
Das ist auch sehr bewegend, um eben auch den normalen Umgang miteinander, dieses entspannte Miteinander auch hinzubekommen. Wir haben jetzt sehr stark den Fokus auf den Themenbereich Blinde und Sehbehinderte gelegt, einfach aus der Situation, auch unserer Gesprächssituation. Im Bistum Hildesheim werden auch noch andere Behinderte betreut. Vielleicht können Sie es kurz schildern, mit wem Sie da noch arbeiten, in welchen Bereichen. Und auch vielleicht, mit wem Sie noch zusammenarbeiten, über Ihre Bistumstätigkeit hinaus.
Also ich bin dankbar, dass Sie es nochmal ansprechen, aber mir geht es da gar nicht so schwer mit, weil an den Beispielfeldern, in denen wir beide stärker drin sind, macht sich das Prinzip deutlich. Und das ist, glaube ich, in unserem Gespräch deutlich geworden, wie wir da denken. Und das kann ich nahtlos verlängern. Wir haben da guten Kontakt. Wir sind interessanterweise eben eine Gemeindereferentin mit dem Schwerpunkt Blinde und Sehbehinderte. Dann noch weitere drei Diakone. Fangen wir mit mir an, Schwerpunkt Taubblinde. Wir sind ein Diakon, der sich komplett um die Gemeinde der Gehörlosen kümmert. Da gilt das nahtlos, sowohl im Tun als auch im Denken. Der hat sehr viel Personalgemeinden vor Ort, der Mitbruder ist noch mehr unterwegs als wir, hat regionale Treffen, Gottesdienste, Impulse, Lebensorte, Glaubensorte. Und ein ganz altes Beispiel ist hier im Bistum der dritte Diakon, der ausschließlich an einer Einrichtung arbeitet für Schwerstbehinderte, von den geistig behinderten Menschen in der Nähe von Hildesheim. Das ist eine Mustereinrichtung über Jahrzehnte. Das Gleiche noch macht in einem Förderzentrum als Religionslehrer. Damit ist er gut ausgelastet. Alle drei Mitbrüder, wir drei sind nach wie vor alle drei noch in Gemeinde mit tätig, in verschiedenen Gemeinden. Also wir haben das ganze Spektrum von Behinderung, soweit man es als Spektrum erfassen kann, im Blick. Und Arbeit in der Ähnlichkeit vom Denken her, was die Seelsorge und die Grundlagen betrifft. Die äußeren Kontakte sind, das ist ja sehr deutlich geworden, einer guten Kooperation mit dem Deutschen Katholischen Blindenwerk. Wir haben im katholischen Umfeld die katholischen Blindenwerke, die regionalen Blindenwerke, wo ich einfach auch qua Amt Mitglied im Vorstand bin. Da ist eine Kooperation, da ist eine Vernetzung hin und her in beide Richtungen und unbehindert Leben teilen und Glauben teilen. Was jetzt beginnt, ist auch durch Frau Ablands Arbeit, bin ich da gut auf den Weg gekommen, über die blinden Vereine, die eher säkularen, weltlichen Vereine, die auch, ja, ich sag mal, nach der Frage des Wozu, wie kann das gehen, fragen und dann auch dankbar sind für den Besuch von uns Seelsorgern, für den Kontakt und wir inzwischen auch in deren Veranstaltungen mit dabei sind. Also eine Vernetzung geschieht. Durch das Tun und weniger durch das Appellhafte und ständig sagen, ihr müsst doch aber, sondern durch das sich anbieten, in ihre Lebensräume hineingehen und dort mit ihnen das auszutauschen, was wir mit hineinbringen können.
Ganz herzlichen Dank an Sie beide. Vielleicht Ihnen noch die Möglichkeit, einen kurzen Abschlussgedanken, wir sind am Ende unserer Sendezeit, nochmal zu geben. Was ist Ihnen so jetzt im Nachklang unseres Gesprächs, so vielleicht in ein, zwei Sätzen gesagt, was ist so für Sie der Fokus, der uns noch hängen bleiben sollte?
Mut zum offen aufeinander zugehen und Vertrauen da rein, dass jeder seine Begabung hat, die er in einer Gemeinschaft einzubringen hat.
Mir geht das ähnlich. Mir ist nochmal deutlich geworden, dieses unverfügbare Geschenk Gottes und dieses Stichwort Herzensbildung, das ist mir sehr nachgegangen. Das kann ich gut nochmal mitnehmen und auch nochmal in die Weite des Äthers hier streuen.
Ganz herzlichen Dank, Diakon Norbert Koch.
Gern geschehen.
Und Margarita Appelhans, auch an Sie ganz herzlichen Dank für diese Sendung.
Gerne.
Danke auch Ihnen.
Das war die Sendung Unbehindert Leben und Glauben teilen. Ich hoffe, liebe Hörer und Hörer, dass es für Sie gewinnbringend war, diese Sendung mitzubekommen und dass es auch für Ihnen eine Hilfe war oder ist, im Umgang mit Behinderten zwischen diesem ganzen Bereich etwas Entspanntheit reinzubekommen, etwas Natürlichkeit hineinzubekommen. Es sind gute Dinge am Laufen und wir hoffen, dass wir dazu mit dieser Sendung beigetragen haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich darf Sie darauf hinweisen, liebe Hörer und Hörer, dass diese Sendung aufgezeichnet worden ist. Sie können sich, wenn Sie möchten, eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Das ist die Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte vor die 0049, dann die 700 75 25 75 20. Sie können die Sendung auch dadurch nochmal anhören, wenn Sie im Internet schauen, unter www.horeb.org. Dort gibt es die Möglichkeit, Sendungen nachzuhören und im sogenannten Podcast schauen Sie unter Lebenshilfe und dann dem jeweiligen Tagesthema, wo Sie auch diese Sendung von heute finden. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten zu Radio Horeb oder auch dieser Sendung, dann wenden Sie sich bitte an den Hörerservice von Radio Horeb. Das ist folgende Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Ich darf mich verabschieden, Bodo Klose, und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.